Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wer sein Auto in diesen Tagen zur Tankstelle steuert, muss tief in die Tasche greifen. Doch nicht nur die Spritpreise sind massiv gestiegen, auch auf Lieferketten und die Wirtschaft hat all das sichtbare Auswirkungen. Und das dicke Ende kommt womöglich erst noch. Auf was wir uns einstellen müssen und welche Szenarien es dabei gibt, das bespreche ich jetzt mit Dr. Klaus-Jürgen Gern, Forschungsdirektor für internationale Konjunktur am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Gern, durch den Krieg im Iran klettern die internationalen Öl- und auch Gaspreise. Wie hoch ist das Risiko, dass all das in Europa zu einer weiteren Rezession führen wird?
Das Risiko ist vorhanden, gegenwärtig noch nicht wirklich groß. Dazu sind die Preisanstiege nicht groß genug. Und in den Märkten sieht man ja auch, die Erwartung ist, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, dass wir in wenigen Monaten wieder deutlich niedrigere Preise sehen werden. Und dann kommen wir mit einem blauen Auge davon. Dann wird es etwas Wachstum kosten, aber keine Rezession geben.
Der Krieg im Nahen Osten erschüttert ja nicht nur die Ölpreise, sondern auch die Grundfesten des Petrodollarsystems. Es wurden auch bereits erste Zahlungen in chinesischer Währung gemeldet. Ist die Dollardominanz im Ölhandel nachhaltig geschwächt und was bedeutet das für die Weltwirtschaft?
Ich glaube, gegenwärtig ist sie nicht nachhaltig geschwächt. Wir sehen seit einiger Zeit Versuche von Akteuren außerhalb der klassischen Industrieländer, insbesondere China, die Dollardominanz im Welthandel allgemein und im Ölhandel jetzt besonders aufzuweichen. Das gelingt nur sehr, sehr langsam, da die Vorteile eben auch für diejenigen, die in diesem System handeln, groß sind. Der Dollarmarkt ist eben halt liquide. Die Währung ist überall eintauschbar und konvertibel. Das ist beim Yuan nicht gegeben in der Form. Und insofern ist das im Moment nur eine Alternative in bestimmten bilateralen Handelsbeziehungen, aber nicht auf weltweiter Basis. Aber es ist richtig, der Dollar hat in den letzten Jahren schon etwas an Dominanz verloren. Es werden allmählich auch andere Währungen benutzt. Die größte Rolle spielt tatsächlich der Euro, aber auch im Südhandel, würde man früher gesagt haben, spielt inzwischen auch gelegentlich der Yuan eine Rolle.
Was bedeutet denn der zunehmende Einfluss der BRICS-Staaten, zu denen ja auch China gehört, für den Dollar oder auch für den Euro?
Es ist der Versuch dieser Ländergruppe, die Dominanz im finanziellen Bereich, insbesondere des Dollar, zu brechen, schon erkennbar. Man hat verschiedene Institutionen gegründet und Absichtserklärungen formuliert, aber die Praxis erfordert eben halt dann doch in der Regel den Dollar. In den meisten BRICS-Staaten ist es ja auch ein privatwirtschaftliches Wirtschaftssystem, wo dann auch der Einfluss der Regierung auf die Zahlungsform begrenzt ist.
Blicken wir noch einmal auf den Nahen Osten. Wir haben dort derzeit eine sehr dynamische Gemengelage. Nahezu täglich verändert sich auch die Nachrichtenlage. Die USA haben aktuell Bodentruppen in die Region verlegt. Milizen der schiitischen Houthis haben wiederum Israel angegriffen. Das sind ja auch direkte Auswirkungen auf die Schifffahrt vor Ort. Welche Konsequenzen beobachten Sie durch diese weitere Eskalation?
Ja, gegenwärtig muss man abwarten, ob es schon Konsequenzen gibt. Wir haben sehr widersprüchliche Meldungen jetzt. Auf der einen Seite scheint es auf eine weitere Eskalation, wo die Amerikaner offenbar die Möglichkeit vom Einsatz von Bodentruppen tatsächlich vorbereiten. Auf der anderen Seite hat der Iran jetzt einer größeren Zahl von Tankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gestattet, was dann wiederum die Ölmärkte etwas beruhigen könnte. Kritisch ist tatsächlich jetzt der Eintritt der Houthi, die ja bisher sich noch ruhig verhalten hatten, in den Krieg, denn das ist das zweite Nadelöhr in der Region, die Meerenge zwischen dem Jemen und Afrika, die das Rote Meer beherrscht. Und das ist die alternative Route für das saudi-arabische Öl, das jetzt in großem Stil versucht wird, durch die Pipeline vom Persischen Golf zum Roten Meer zu bringen, um eben wenigstens einen großen Teil des saudi-arabischen Öls dem Markt wieder zugänglich zu machen. Und wenn jetzt an der Stelle eben auch die Sicherheit der Schifffahrt so stark gefährdet ist, dass die Straße dort praktisch geschlossen ist, das wäre dann ein nochmaliger Schock und das dürfte dann auch Auswirkungen an den Märkten haben.
Viele Wirtschaftsinstitute warnen inzwischen vor einer globalen Rezession. Nehmen wir mal an, der Krieg würde sich sogar noch bis in den Sommer ziehen. Was würde das speziell für Europa bedeuten? Und sind wir dann härter betroffen als etwa die USA?
Also für Europa würde das vermutlich bedeuten, dass wir dann tatsächlich auch in eine Lage kommen, wo wir wirklich den Rohölverbrauch substanziell einschränken müssen. Denn was wir im Moment haben, ist ja, dass tatsächlich Öl physisch fehlt. Es kommt nicht mehr aus der Region heraus. Zum Teil wird es auch gar nicht mehr gefördert, weil die Produzentenländer nicht mehr wissen, wohin damit. Die Lager vor Ort sind voll und die Tanker liegen eben halt da und warten, dass sie fahren können. Wenn das sich über Monate hinzieht, dann fehlt substanziell eine Menge Öl im Markt, die auch dann nicht ersetzt werden kann von anderen Produzentenländern, die zum Großteil ihre Förderkapazitäten ohnehin schon ausgelastet haben. Dann werden wir auch noch weitere Ölpreisanstiege sehen, denn nur bei einem noch höheren Ölpreis wird der Verbrauch dann so stark sinken, dass es mit dem Angebot in Einklang geht. Im Moment erwarten die Märkte offenbar dieses Szenario nicht. Der Preisanstieg, das muss man ja sagen, ist eigentlich gemessen an der politischen Situation nur moderat gestiegen. Wir haben keine Rekordpreise, wir haben einen Ölpreis in der Nähe von $100. Das sind Größenordnungen, die wir auch in den vergangenen Jahren über längere Zeit hatten, ohne dass die Welt zusammengebrochen ist und auch ohne, dass wirklich ein sehr erhebliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Markt war. Und im Moment können diese fehlenden Mengen ausgeglichen werden durch Lagerbestände und Umorientierung, aber das wird über Monate nicht funktionieren und dann muss wirklich Ölverbrauch eingeschränkt werden. Das wird wohl nur mit einem sehr viel höheren Preis einhergehen und dann werden wir tatsächlich eine Rezession haben, denn so viel Öl kann man nur sparen, indem man sehr viel weniger produziert.
Und wenn Sie sagen, dass wir eben einsparen sollen an Öl, viele denken vielleicht jetzt in erster Linie an die Tankstelle und Spritpreise, aber es geht ja auch um den Verbrauch in der Industrie. Welche Zweige wären davon besonders betroffen?
Die energieintensiven Industriezweige werden ihre Produktion einschränken. Man wird versuchen, diese Produkte zu ersetzen durch andere Dinge. Man wird aber auch dann tatsächlich an vielen Stellen dann wieder Lieferkettenengpässe sehen, weil irgendetwas dann nicht mehr produziert wurde, was an anderer Stelle gebraucht wird. Wir haben die Problematik mit den Düngemitteln. Wir haben auch andere Produkte, die aus Gas hergestellt werden, wie Helium, das an vielen Stellen gebraucht wird, insbesondere auch bei der Computerchip-Produktion. Also das kann dann die gesamte Breite der Wirtschaft treffen, selbst wenn man zunächst nur versucht, die Produktionszweige runterzufahren, die besonders viel Energie verbrauchen.
Und wäre Europa dann davon mehr betroffen als die USA?
Das auf jeden Fall, denn wir haben hier zwei Faktoren. Zum einen gibt es eben halt in den USA eine große Energieproduktion selber. Das heißt, es gibt Profiteure dieser hohen Energiepreise. Die Volkswirtschaft als Ganzes verliert nicht durch höhere Öl- und Gaspreise, weil sie Nettoexporteur von Energie ist. Das ist in Europa völlig anders. Wir haben einen Kaufkraftentzug. Wir müssen einfach sehr viel mehr Geld für die Energie, die wir dann bekommen, bezahlen. Und das fehlt dann an anderer Stelle und dann muss eben halt an Konsum und Investitionen anderswo gespart werden. Und zum Zweiten hat diese eigene Produktion, insbesondere beim Gas, zur Folge, dass eben halt physisch die Energie in den USA nicht knapp sein wird. Wir sehen jetzt, dass die LNG-Preise, Flüssiggaspreise, die ja international handelbar sind, die sind stark gestiegen. Aber das amerikanische Gas, das dort über Leitungen transportiert wird und genutzt wird, das ist im Preis nicht gestiegen. Und so hat sich die ohnehin schon große Preisdifferenz beim Gaspreis zwischen Europa und den USA nochmal massiv ausgeweitet.
Hinzu kommt ja ein weiterer Aspekt. Die USA hatten zuletzt eine Änderung am Zolldeal mit der EU abgelehnt. Trump drohte sogar, Europa das LNG-Gas zu kürzen, falls der Deal nicht ratifiziert wird. Davon hört man jetzt aber so gar nichts mehr. Was ist daraus eigentlich geworden?
Die Europäer versuchen diesen Deal so abzuschließen, dass es in ihrem Interesse noch einige sogenannte Safeguards, also Sicherheitsbestimmungen gibt. Das Europäische Parlament, das ja zunächst diese Vereinbarung nicht unterzeichnen wollte, als Anfang Februar das Ganze anstand unter dem Eindruck der Grönland-Krise damals, aber auch der Gerichtsentscheidung in den USA bezüglich der Zölle wollte man erstmal abwarten und man hat jetzt die Bereitschaft erklärt, diesen Deal abzuschließen, dieses Abkommen zu ratifizieren, wenn bestimmte zusätzliche Bestimmungen noch eingebaut werden, die eben auch darauf zielen, dass zum Beispiel in so einem Fall, dass die Amerikaner politischen Druck ausüben, dass dann eben diese Zollfreiheit für amerikanische Produkte entfallen kann. Das Ganze hat sich jetzt eben in den politischen Raum begeben, dass man nicht mehr viel davon hört.
Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte zuletzt, der Iran-Krieg könnte die Inflation schneller treiben als der Ukraine-Krieg 2022. Zugleich warnt sie vor jahrelangen Auswirkungen auch über ein Kriegsende hinaus. Was ist von dieser Aussage zu halten?
Diese Aussage, die bezieht sich auf ein absolutes Worst-Case-Szenario, das Baseline-Szenario, das, womit die EZB wirklich rechnet, worauf sie jetzt ihre Zinspolitik einstellen will. Das ist sehr viel moderater und geht eben von einem vorübergehenden Schock aus. Es werden eine Reihe von Gründen genannt, warum die Situation nicht so kritisch ist wie damals 2022, als wir ja schon in einem inflationären Prozess waren. Die weltweiten Lieferketten waren extrem gestresst, als dieser Schock noch hinzukam. Und gegenwärtig haben wir eben ein etwas anderes Bild. Wenn wir aber dieses Szenario realisiert bekommen, dass es eben halt noch sich über Monate zieht, dass möglicherweise über sehr lange Zeit Öl aus der Region fehlt, weil auch Produktionsanlagen zum Beispiel ernsthaft geschädigt werden, Felder nicht wieder so hochgefahren werden können, wie sie vorher produziert haben, jedenfalls nicht rasch, dann kann es eben halt einen dauerhaften und sehr starken Ölpreisanstieg geben und Öl ist dann weltweit doch wichtiger als Gas. Die Bedeutung von Katar beim Flüssiggas ist zwar sehr groß, aber Flüssiggas ist eben auch wieder nur ein kleinerer Teil des gesamten Gasmarktes. Wenn wir beim Gas über die Straße von Hormuz reden, dann gehen da 3% des Weltverbrauchs regelmäßig durch. Beim Öl sind es eben fast 20%.
Sagt Dr. Klaus-Jürgen Gern, Forschungsdirektor für internationale Konjunktur am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Gern geschehen.